In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Thomas Geuginger von Blau-Weiß Linz. Wir sprechen mit dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler über den Kampf um ein Ticket in der Meistergruppe. Wer schafft es am Sonntag noch unter die Top 6? Warum spielt Blau-Weiß Linz insgesamt solch eine starke Saison? Wer war bislang der wichtigste Trainer in der Karriere von Thomas Geuginger und reizt ihn als Aktiver noch einmal das Ausland?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 250.
Eine Runde gilt es im Grunddurchgang der Admiral-Bundesliga noch zu absolvieren und drei Teams kämpfen um zwei Tickets für die Meistergruppe. Mit dabei ist neben dem LASK und dem SK Rapid auch noch Blau-Weiß Linz und daher freuen wir uns heute, einen Routinier der Blau-Weißen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Dabeisein an Thomas Geuginger. Hallo.
Hallo, grüß euch.
Ja, und komplettiert wird die heutige Runde durch Sky-Experte Alfred Tater. Servus, sei mir gegrüßt.
Grüß euch.
Ja, und unter anderem unseren Vereinsredakteur von Blau-Weiß Linz, Michael Ganhör. Servus, Michi.
Grüß euch, hallo.
Ja, ich habe es bereits erwähnt, am Sonntag gibt es den großen Showdown im Kampf um zwei Tickets der Meistergruppe. Thomas, wie groß ist bei Ihnen und Ihrem Team bereits die Vorfreude auf den kommenden Sonntag? Für Blau-Weiß Linz geht es ja zu Hause gegen den TSV Hartberg.
Ja, die Vorfreude ist riesengroß. Wir wissen, dass wir da einfach auch für den Verein was Großartiges schaffen können. Aber wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Das ist einmal das Entscheidende und wir sind schon noch ein bisschen abhängig von den anderen Vereinen, aber wir müssen schauen, dass wir einfach unser Ding machen. Aber natürlich freuen wir uns sehr auf das Spiel.
Ja, der SK Rapid empfängt zu Hause den GAK und der LASK muss immerhin auswärts beim österreichischen Doublesieger Sturm Graz ran. Ihr Trainer Gerald Scheiblener hat zuletzt nach dem Auswärtserfolg in Wolfsberg gemeint, die Chancen für Blau-Weiß Linz und das Erreichen der Meistergruppe stehen so 51 zu 49. Wie hoch beziffern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es Blau-Weiß Linz noch unter die Top 6 nach dem Grunddurchgang schafft?
Ja, mit Prozenten so ist es ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, für uns. Aber natürlich, die Chancen sind da und wir müssen einfach schauen, dass wir die Chancen nutzen. Wir haben andere Spiele auch Chancen gehabt, da haben wir es nicht genutzt und jetzt müssen wir schauen, dass wir eben dann in dem einen Spiel, wo es um sehr, sehr viel geht, dass wir die Chance nutzen.
Ja, und vor allem beim WRC auswärts hat Blau-Weiß Linz ja die eine oder andere Chance genützt, Alfred. Und dann ist es auch klar, der LASK befindet sich mit 31 Zählern auf dem 5. Platz. Dahinter folgt Rapid ebenfalls mit 31 Punkten. Das direkte Duell geht aber an das Team von Markus Schopp. Und Blau-Weiß Linz liegt weiterhin zwar auf Rang 7, aber mit 30 Zählern. Jetzt an dich die Frage, wer schafft es denn deiner Meinung nach in die Meistergruppe? Wer hat die besten Chancen auf die Top 6?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Zum einen mal
Rapid. Deswegen stelle ich sie ja.
Bitte?
Deswegen stelle ich sie
ja,
Alfred.
Ja, ja, zum einen mal mit Rapid, mit diesen Vorkommnissen in Hartberg und allen diesen Dingen, die im Raum schweben. Die sind natürlich jetzt im Heimspiel schwer unter Druck gegen den GRK. Das ist einmal ganz klar. Und fast gezwungen, dass sie auch GRK besiegen. Aber das ist nicht so klar. Deshalb Rapid ist einmal die erste Unbekannte. Die zweite Unbekannte ist nämlich Sturm. Ob sie als regierender Meister den LASK im Heimspiel besiegen werden. Das sind aber diese Sachen, die, und der Thomas hat es gesagt, gar nicht zählen. Zählen tut letzten Endes wie Blau-Weiß Hartberg sozusagen bespielt und womöglich drei Punkte holt. Weil ich glaube, mit drei Punkten werden sie den Einzug schaffen.
Thomas, jetzt haben wir schon gesprochen über die möglichen Eventualitäten. Wie ist das in der Mannschaft, auch mit dem Trainer besprochen? Wollen Sie dann während des Spiels wissen, wie es auf den anderen beiden Plätzen steht? Oder gilt dann wirklich, auch so wie es Alfred gesagt hat, der reine Fokus nur auf das Heimspiel gegen den TSV Hartberg? Wie werden Sie es anlegen?
Das haben wir noch gar nicht besprochen, aber jetzt vor allem beim Spiel gegen BRC haben wir einfach geschaut, dass wir unsere Punkte holen. Es ist uns dann Gott sei Dank gelungen, dass wir drei Punkte holen und ich weiß noch nicht, wie wir es anstellen am Sonntag, aber es gibt schon so viel Live-Ticker und so viele Informationen, dass wahrscheinlich irgendwo herkommt, aber ich sag so, die Mannschaft auf dem Platz, glaube ich, wird das gar nicht so mitbekommen.
Ja, die wird das Ganze ausblenden und sich ganz auf das Spiel gegen den TSV Hartberg konzentrieren. Michi, wie überraschend kommt für dich allgemein die gute Ausgangsposition der Blau-Weißen vor dem letzten Spieltag des Grunddurchgangs? War das so für dich auch zu erwarten, auch mit dem Auswärtsspiel beim WRC? Ich bin offen und ehrlich, ich habe das Spiel in der Konferenz kommentiert. Ronny Waldo, die Apathé haben gesperrt gefehlt, dazu Moormann verletzungsbedingt. War mir da nicht so ganz sicher, ob Blau-Weiß-Linz beim WRC gewinnt. Am Ende haben sie mich eines Besseren belehrt.
Ja, ich meine, wir haben ja auch den Trainer interviewt vor dem Match, der ist uns ins Studio zugeschaltet geworden und ich habe ihn gefragt, ob das eine Mission Impossible ist. Also ich glaube, daran erkennt man auch an dieser Fragestellung, dass ich nicht wirklich oder eigentlich wir alle nicht wirklich damit gerechnet haben, dass das Blau-Weiß eben auch wirklich schaffen wird, dort beim WRC zu überraschen, denn man darf ja auch nicht vergessen, dass neben Ronny Waldo Diabaté gesperrt war, Moormann verletzt und ja auch der Alexander Schmidt, der mit großer Wahrscheinlichkeit den Ronny Waldo ersetzt hätte. Also das war schon eine Vorgabe. Und umso beeindruckender ist es ja jetzt auch wirklich, dass Blau-Weiß das geschafft hat, eben den WRC zu bezwingen. Denn die Statistiken von Ronny Waldo kennen wir auch alle und diese Abhängigkeit. Und jetzt zu wissen, dass es auch ohne ihn funktioniert hat, dass man ohne ihn 2 Tore erzielt hat, das glaube ich, das kann jetzt schon auch für den Kopf und so ein bisschen was auslösen, was sehr positiv blicken lässt, auch für die Partie gegen Hartberg. Und eine Stärke hat man sich jetzt auch erarbeitet, sage ich einmal, in diesen ersten Spielen. Das ist nämlich, dass man über Standards extrem gefährlich ist. Das war ja im Herbst jetzt auch nicht die Königsdisziplin. Und da hat man jetzt schon gezeigt, dass man in den letzten Spielen immer wieder treffen kann. Ich erinnere jetzt gerade gegen den WRC, da kam die Flanke dann vom Thomas hinein. Dann hat man natürlich gegen Altach getroffen und auch gegen die WSG. Das Sieg da dann erzielt nach einer Standardsituation. Also das ist schon natürlich jetzt eine Stärke, die man sehr eignet hat, das ja die Spieler übernommen haben im Winter, die Standardvarianten, so uns das übermittelt worden ist. Da ein Zusammenhang herrscht. Ha?
Perfekte Überleitung, hätte ich gleich gesagt, was die Standards betrifft im Winter. Die Spieler dürfen entscheiden, inwiefern ist der Kreativität gefragt, wie dürfen wir uns das dann auch im Training vorstellen. Sind Sie dann einer als Routinier, der schon auch die Verantwortung übernimmt und sagt, Moment, also, jetzt wird einmal auf mich gehört und ich sage an, wie die Standardsituation ausgeführt wird?
Also ja, es war im Trainingslager so, dass jeder so, wir waren so in Spielergruppen und haben dann einfach in die Spielergruppen für jede Standardsituation, Defensivstandards, Offensivstandards, einfach Standardsituationen ausarbeitet, wo man eben Chancen sehen und jetzt vor dem Spiel werden dann immer von unserem Co-Trainer, von Ronald Rippel, werden dann die Standards vorgetragen und dann gibt's schon immer wieder Spieler, so wie mir und auch noch andere in der Mannschaft, die was dann auch sagen, dass vielleicht die Variante oder die Variante dann auch vielleicht nur zielführend sein kann und dass wir dann einfach als gemeinsames Team, wo wir das beste Gefühl haben, dann da einen Nenner finden und die dann auch ausführen und die dann aber mit vollster Konsequenz ausführen. Und ich sag, das war jetzt vor allem in den ersten Spielen einfach sehr, sehr gut. Wir haben gewusst, was unser Plan ist und wir haben dann auch die Schützen, die Bälle besser braucht, wie zum Beispiel auch im Herbst. Und dann natürlich war es Einlaufen und die Varianten, was wir gespielt haben, waren dann auch so geplant. Und dass es so funktioniert, kann man ja bei Standards immer nicht so voraussagen. Aber ich sage, es ist schon einfach eine Kopfgeschichte, wenn du da einfach mit Überzeugung da die ausführst und reingehst, dann ist es einfach, jede Standard wird auch schon.
Ja, Alfred, ganz interessante Geschichte. Warum ist dir das eigentlich damals nicht als Trainer eingefallen, dass die Spieler das ganz alleine übernehmen dürfen? Oder weiß ich ja gar nicht, warst du eher so einer, der gesagt hat, macht ihr euch das mal untereinander aus, was das Treten von Freistößen betrifft und dergleichen?
Naja, das ist schon auch Sache der Trainer, um bei Standards erfolgreich sein zu dürfen. Ich erinnere zum Beispiel an Admira Wacker, wo mein Kollege Thomas Silberberger Cheftrainer ist und der hatte einen Assistenten, Gerd Fellner, der war auch einmal bei mir Assistent und der übernimmt vollständig die Standardsituationen, das Training und der Trainer gibt ihm auch enorm viel Zeit für diese Sachen und wenn man sieht, dass die Admira eigentlich, ich glaube, fast die Hälfte der Tore im Anschluss oder aus Standards erzielt hat, dann ist da schon sehr viel Arbeit dahinter. Ja, also das ist keine Frage. Also Standardsituationen glaube ich schon, dass man defensiv einmal den Trainer benötigt, wie verhält man sich, Manndeckung, Raumdeckung, wie gewinnt man den Raum nach vorne, wenn man den Ball abwehrt, weil das war ja immer wieder auch ein Problem in der Vergangenheit, dass man da vielleicht liegen geblieben ist im eigenen 5-Meter-Raum und dann vielleicht ein Gegentor kassiert hat. Das heißt, defensiv ist der Einfluss des Trainers, glaube ich, riesig. Und offensiv kann man natürlich viele Varianten ausarbeiten. Aber wenn man natürlich auch Spieler hat, die den Fußball ja schon sehr lange begleiten und sehr viel Erfahrung haben, dann kann man denen auch vertrauen, klarerweise.
Ja, ganz interessante Geschichte und hat ja bislang bei Blau-Weiß Linz im Frühjahr hervorragend funktioniert, die Ausführung von Standardsituationen. Thomas, Sie sind im vergangenen Sommer vom VfL Osnabrück zu Blau-Weiß Linz zurückgekehrt und ganz ehrlich, hätten Sie mit solch einer starken Saison bisher gerechnet? Wie überraschend kommt das auch für Sie?
Ja, es kommt schon ein Stück weit überraschend, aber für mich war schon bewusst, dass ich da einfach so der Mannschaft weiterhelfen will und einfach schon mit dem ganzen Verein auch den nächsten Step gehen will. Und das war schon auch so in mir drinnen, einfach, dass wir schon eine erfolgreiche Saison spielen und dass wir das schon erfolgreich gestalten, weil ich wollte jetzt nicht herkommen und gleich sagen, ja, wir schauen, was die Saison bringt und ja, wird schon passen, sondern wollte einfach schon, dass wir als Mannschaft und vor allem als Verein uns weiterentwickeln. Und ich finde, das haben wir vor allem im Herbst und jetzt auch im Frühjahr immer wieder gemacht. Natürlich auch mit Rückschlägen, aber dass wir einfach schon auf einem stabilen Weg sind.
Ja, Sie haben weiterhin Ambitionen, ist ja ganz klar, so auch der Verein. Und was würde jetzt das Erreichen der Meistergruppe für Blau-Weiß Linz bedeuten? Sie haben es gesagt, den nächsten Step, jetzt ganz abgesehen vom vorzeitigen Ligaerhalt für die nächste Saison, ist ja auch nicht ganz unwichtig, aber insgesamt, was würde es für den Verein bedeuten?
Ja, das Wichtigste ist einmal auf jeden Fall immer der Klassenerhalt. Das muss immer das oberste Ziel sein. Aber wenn man natürlich in die Top 6 schafft, dann hat man einmal Planungssicherheit und aber das Wichtigste, wenn du dann da oben bist, dass dann die nicht ausruhst, sondern da ist die Chance dann auch riesengroß, dass man vielleicht einfach ja, vielleicht durch Spielglück und vor allem auch, wir haben gegen die Gegner, was oben dabei sind, auch schon oft nur bewiesen, dass wir es drauf haben, dass man vielleicht dann nur einen Platz vielleicht besser macht und vielleicht dann auch international dabei ist. Also wenn du dann oben dabei bist, darf das Ziel einfach nicht sein, dass man Sechster wird, weil dann kann man die Saison schon beenden.
Ja, Alfred, wie siehst du die Situation rund um Blau-Weiß-Linz, auch was den nächsten Schritt betrifft? Sie dürfen nicht vergessen, die Blau-Weißen sind der vergangene Saison in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt sprechen wir schon von der möglichen Meistergruppe. Geht das vielleicht sogar zu schnell oder kann es im Fußball zu schnell gehen?
Nein, es geht nicht so schnell. Und ich möchte kurz dort anschließen, was Thomas vorhin gesagt hat, nämlich, dass man gegen starke Gegner auch sehr gut performt hat. Ich habe mir das analysiert einmal genauer und habe gesehen, dass man gegen die jetzigen Top-6-Mannschaften, ja, da gehört jetzt Blau-Weiß gerade nicht dazu, insgesamt 6 Siege, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen geholt hat. Das heißt, 19 Punkte gegen die Top-6-Mannschaften, während man gegen die anderen, die also in der unteren Tabellenhälfte sind, hat man nur 11 Punkte geholt mit 3 Siegen, 2 Unentschieden. Heißt also, in dem Zusammenhang, würde man in die Meistergruppe einziehen, dann steht alles offen. Weil man hat genau gegen diese Teams, Rapid zweimal gewonnen, Salzburg hat man geschlagen und so weiter. Das heißt, gegen diese Teams hat man schon gezeigt, dass man sie besiegen kann. Würde man also einziehen in die Meistergruppe, dann glaube ich, dass man wirklich realistische Chancen hat, sogar auf einen Qualifikationsplatz für Europa zu kommen.
Da bin ich jetzt ganz kurz auf die Meinung von Thomas Geuginger gespannt, ob er das ähnlich sieht, dass dann Blau-Weiß-Linz sogar Ambitionen für höhere Aufgaben besitzt.
Naja, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn es das in die Top 6 schafft, dann darf man sich aber gar das Ziel nicht setzen, dass man Sechster wird, weil dann kann man die Saison eh schon aufgeben, meiner Meinung nach. Und aber ich das jetzt das Gefühl, wie wäre was, weil wenn es dann nicht schafft, dann hast du natürlich gleich wieder das andere Ziel und da jeder weiß, dass in der Qualifikationsgruppe sehr hart zum Spielen ist und da ist das dann auch nochmal ganz anders, wie wenn du oben dabei bist und es hat, ich finde, dass man das dann immer schwierig vergleichen kann, wenn du oben dabei bist, musst du schauen, dass du einfach so so gut performst wie möglich und einfach auch dann sagen musst, ja, der sechste Platz, man muss schauen, dass man vielleicht auch noch einen Platz besser wird, aber wenn man dann auch unten ist in der Qualifikationsgruppe, muss man einfach, das ist ein harter Kampf und das geht dann Woche für Woche und da muss man einfach Woche für Woche nochmal auf einen, vielleicht auch auf einen anderen psychischen Level vor allem performen.
Ja, und Sie haben ja 6,5 Jahre sehr erfolgreich beim LASK gespielt, waren auch österreichische Nationalteamspieler. Wollen Sie, dass der LASK und Blau-Weiß Linz in die Meistergruppe einziehen? Dann wird es ja noch 2 Linzer Derbys in dieser Saison geben.
Ja, es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil Linzer Derbys sind immer gut und deswegen würde es passen, so für mich.
Ja, und Michi, was traust du, vorausgesetzt Blau-Weiß Linz schafft es überhaupt, in die Top 6 nach dem Grunddurchgang? Was traust du dort der Mannschaft von Gerald Scheiblehner zu?
Ja, das habe ich schon mal gesagt. Wenn Blau-Weiß Linz raufkommt, sind sie Meisterkandidat.
Genau, darauf wollte ich hinaus.
Aufgrund der Bilanz gegen die großen Teams. Nein, also es ist jetzt sowieso, de facto ist einfach das Allerwichtigste, dass du sorgenfrei dann die Saison spielen kannst und dann ist ja logisch, dass man sich neue Ziele setzt. Ja, da ist natürlich dann klar, dass man jetzt nicht nur Sechster werden will, aber ich glaube, das ist dann schon allen bewusst auch, okay, da hat man ein Riesenziel erreicht, ja, man hat den Klassenerhalt geschafft. Ja. Das war ja vergangene Saison nicht so einfach. Ja. Da erinnern wir uns zurück, da hat man auch erst in den letzten Runden so einen Lauf gestartet und davor war es ja eher eine Zitterpartie. Ja. Und genau die Geschichte ist es ja. Was jetzt ein großer Vorteil ist auf der anderen Seite, selbst wenn es sich jetzt nicht ausgehen würde, man hat wirklich einen respektablen Abstand nach unten. Das hat man im vergangenen Jahr nicht gehabt. Ja. Und auch da denke ich, dass man eine sorgenfreie Qualifikationsgruppe spielen kann und sich dort auch das Ziel Platz 7 setzen kann, ja, und dieses Playoff dann noch erreichen kann. Aber wie gesagt, das ist jetzt sowieso alles Kaffeesudlesen, was wir da machen, weil diese Liga kann mittlerweile wirklich keiner mehr vorhersagen, was der letzte Spieltag jetzt spätestens bewiesen hat. Ja.
Na, das ist unmöglich und auch wer Meister wird, können wir jetzt noch nicht wirklich vorhersagen. Alfred, jetzt habe ich schon gesagt, Thomas Geuginger hat eine sehr erfolgreiche Zeit beim LASK gehabt im November 2019 absolvierte er sein bislang einziges Match im österreichischen Nationalteam. Jetzt verglichen mit dem Spielertyp, der damals war. Wie viel von dem damaligen Akteur siehst du auch heute noch in ihm, nachdem er eben zurückgekehrt ist? Nicht ganz so erfolgreiche Zeit bei Osnabrück, da werden wir vielleicht auch noch darauf zurückkommen.
Ich sehe sehr viele Parallelitäten zu dem Spiel, wie er damals bei LASK war. Erstens einmal ungeheure konditionelle Stärken, permanent im Einsatz. Ich meine, der Spielstil von Blau-Weiß ist ja einer, der ist am, wie soll ich sagen, penetrantesten. Wenn ich ein Gegner bin und müsste sozusagen gegen Blau-Weiß spielen, hätte ich schon wieder graue Haare, weil die sind so giftig über das ganze Spiel und natürlich auch der Thomas, dass du praktisch nie Ruhe hast. Daher, das, was ihn bei LASK mehr ausgezeichnet hat, weil der LASK damals ja unter Oliver Glasen auch viele offensive Momente hatte. Man ist ja dann nicht unbedingt, so wie jetzt Blau-Weiß, eher defensiv gestanden und hat das Umschaltspiel forciert und dann mit super Kontern macht man die Tore. Damals war er viel mehr im offensiven Bereich dabei. Aber in beiden Fällen, das Spiel, das heute Gerald Scheiblehner mit seinem Team hat und damals Oliver Glasner, war er ein äußerst positiver Spieler für beide Arten, muss ich sagen. Und ich freue mich immer, wenn ich ihm zusehe, weil das ist noch einer, der hat wirklich, wie soll man sagen, alte Gene in sich.
Ja, und was sind diese alten Gene, Alfred, nur ganz kurz zur Erklärung?
Man tut jetzt nicht nur seine Position ausfüllen und dann tut man halt verschieben und so. Nein, der Thomas ist einer, der rennt wie ein Hund. Der hätte in den 80er Jahren 100 Länderspiele gehabt.
Ja, und auch auf das Intuitive setzt. Ist das vielleicht, was du meinst? Nicht alles klar in Muster vorgegeben?
Ja, also noch einmal, Scheiblehner hat, glaube ich, einen super Anzug dieser Mannschaft verpasst und er erfüllt diese Rolle, die er da drinnen hat, vollständig, aber er gibt noch zusätzliche Elemente dazu und das ist enorm wichtig für dieses Team.
Ja, bevor wir jetzt auch noch über den Trainer sprechen, möchte ich noch kurz auf das Thema Fans zukommen. Thomas, gab es da eigentlich...
Kurz noch einhaken,
ja, bitte, gerne, Michi, natürlich,
Thomas, immer. Wir wissen selber nicht zufrieden mit dir, das ist ja auch immer so ein Thema. Weil, ich höre das schon immer, gell, du bist sehr selbstkritisch, das weiß man ja, dann doch von Körpersprache oft vielleicht natürlich neben dem ständigen, wie der Alfred gesagt hat, laufen wir, Hund ist aber dann doch hin und wieder ein bisschen hadern dabei. Eine Partie hast du ja auch nicht von Beginn an gespielt, drum die Frage, wie bist du denn selber zufrieden mit dir?
Ja, im Herbst war ich eigentlich schon soweit sehr zufrieden, weil ich davor einfach auch nicht wahnsinnig viel Spielzeug gehabt habe und auch keine Vorbereitung und deswegen war der Herbst für mich okay. Die ersten zwei Spiele im Frühjahr waren dann nicht gut von mir und ja, und ich weiß aber auch, und ich kann damit schon umgehen, wenn ich dann nicht von Beginn an spiele und weiß auch, was ich der Mannschaft dann auch bringen kann, was ich auch dann schlussendlich durch den Standard, was ich dann reingeschossen habe, auch gemacht habe. Und ich habe da mit dem Trainer einen sehr, sehr guten Austausch. Er weiß auch circa schon, wie mein Körpersprache ist oder wie das ist. Er kann das sehr gut einschätzen, weil es schaut vielleicht da ab und zu schlimm aus, wie es in mir drin dann ist. Und deswegen, aber natürlich, ich bin schon einer von der selbstkritischen Sorte, aber ich finde, das bin ich mein Leben lang schon so und das hat mich auch durch ein Team gebracht, wo ich hingekommen bin, weil ich war nicht immer den einfachsten Weg gehabt und auch nicht den einfachsten Weg genommen und deswegen will ich da auch nicht alles selbstkritische Wettkampf von mir.
Ja, in 21 Bundesligaspielen haben sie zweimal getroffen, waren 19 Mal von Beginn weg. Dabei habe ich mich natürlich auch notiert. Und jetzt noch die Frage, als Sie Gerald Scheiblin erwähnt haben, war er einer der Hauptgründe? Na klar, sagt man jetzt, dass Sie zu Blau-Weiß-Linz zurückgekehrt sind. Inwiefern hat er da auf Sie eingewirkt und Ihnen auch, wie soll ich sagen, ja, etwas aufgezeigt?
Ja, natürlich. Natürlich war das Hauptgrund. Und er hat sich einfach sehr bemüht um mich und hat mir einfach aufgezeigt, was er haben will. Und er weiß halt auch, dass ich Pressing von der Pike an gelernt habe und dass ich da einfach sehr viele Elemente einbringen kann und auch vielleicht, wenn es im Spiel dann einmal so ist, dass ich vielleicht dann auch Sachen sehe. Und das war einfach für mich entscheidend. Und für mich war dann einfach entscheidend, dass ich einfach noch einfach nicht so einen tollen Jahr für mich einfach dann auch wieder Vertrauen in mir als Person und in mir als Spieler haben wollte. Und das war für mich einfach das Wichtigste. Und das hat mir von der Sekunde an eins gegeben. Und deswegen habe ich mich dann damals auch so entschieden.
Ja, und warum hat es beim VfL Osnabrück in der zweiten deutschen Bundesliga dann nicht ganz nach Wunsch für Sie funktioniert, wenn Sie das Thema schon ansprechen?
Ja, es war davor, die Zeit war schon immer einfach. Und dann war es einfach ein Deadline-Day-Transfer, der was durch verschiedenste Umstände zustande gekommen ist und ich habe gewusst, dass das auch eine sehr, sehr schwierige Challenge wird und sie haben damals 10 Punkte gehabt, eigentlich aussichtslos und für mich war es aber dann so, ja, ich habe mir ist dann auch damals gesagt von, ja, ich werde nicht mehr wahnsinnig viel Spielzeit im Frühjahr haben und dann habe ich mir gedacht, ja, ich will einfach Fußball spielen, das ist für mich entscheidend und das war für Osnabrück, hat mir das damals sehr schmackhaft gemacht und es war dann einfach ein Deadline-Transfer und dann die ersten 3-4 Spiele waren auch ganz okay und dann habe ich auch ganz, ganz schlechte Leistung auswärts gegen Elversberg gehabt und dann war es für mich, dann hat mir da drin einfach auch das Signal gegeben, dass, ja, nach dem Anspiel, dass es einfach auch nicht mehr passt und ja, und dann war es eben eine schwierige Zeit, aber trotzdem eine sehr, sehr coole Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Natürlich haben wir war dann bitter, dass wir es nicht geschafft haben, aber wir haben trotzdem, sie haben, glaube ich, bevor ich da war, in 18 Spiele 10 Punkte gehabt und dann in 14 Spiele haben wir 18 Punkte gemacht. Das ist eigentlich ein ganz stabiler Wert in der zweiten Bundesliga und damit hätte man wahrscheinlich den Nicht-Abstieg geschafft und ich habe einfach, ja, deswegen bin ich auch froh über die Erfahrung, was ich dort gemacht habe. Die haben mir auch nochmal einfach sehr, sehr viel gesagt und der sportlich leider nicht so hingehauen hat, ja, ist es ein anderer Aspekt. Und ist natürlich schade, aber ist so zu mir nicht mehr.
Ja, und einen Spieler, den Sie von Osnabrück noch kennen, Oliver Welling, der ist bei Blau-Weiß Linz jetzt in Wolfsberg eingewechselt worden, hat eine unglaubliche Leidensgeschichte hinter sich, hat sozusagen sein Bundesliga-Debüt da endlich gefeiert. Freuen sich natürlich alle riesig für ihn. Erklären Sie mal, wie haben Sie das als Mitspieler mitbekommen? Ist ja vielleicht auch belastend, so eine lange Leidenszeit von einem Teamkollegen.
Ja, ich habe schon eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt, auch beim VfL Osnabrück. Und er hat mir damals geholfen und ich habe ihm dann ein bisschen geholfen. Und dann natürlich dann bei Blau-Weiß eine ganz komische Verletzung, wo keiner weiß genau, woher das kommt und so. Und wir haben uns einfach schon gegenseitig, ich habe sehr viel geredet mit ihm. Er war das erste Mal im Ausland, also Österreich, wenn das in Österreich. Und deswegen habe ich ihm schon sehr viel geholfen und deswegen freut es mich umso mehr, weil er einfach ein super Mensch ist, ein super Sportler ist und in jedem Training Vollgas gibt. Und das ist einfach gut ab für das, was er erlebt hat und wie er damit umgegangen ist, so in so einer positiven Art und Weise. Und deswegen ist es einfach, freut mich der Sieg und freut mich vor allem auch das Debüt von Olli.
Ja. Michi, schöne Geschichte mit Oliver Wehling dann am Ende auch. War ja auch nicht ganz unentscheidend beim Siegtreffer dann durch Simon Pirkel dabei, weil er durch seinen Laufweg auch den Raum für Pirkel geöffnet hat. Insgesamt, du bist ja nah dran am Verein. Ich glaube, da freuen sich alle, ist ja selbstverständlich, oder?
Ja, logisch, das bekommt man ja so mit einfach. Ja. Es ist ja, wenn da ein Spieler kommt, ein Neuzugang, dann hat man natürlich Hoffnungen, Erwartungen auch an ihn und dann geht sozusagen die Vorbereitung los und auf einmal kommt der Spieler und sagt, er hat Beschwerden und de facto, blöd ausgedrückt, spürt er die Füße nicht mehr oder nicht, er kann sich nicht so bewegen, wie er möchte, weil er eine Art Lähmungserscheinungen hat durch eine Rückenmarkstauchung. Also wo gibt es denn sowas als Fußballprofi? Eigentlich unglaublich, ja. Überhaupt ganz kuriose Verletzungen waren da heuer dabei bei dieser Blau-Weiß-Saison, da vor allem im Sommer. Der Paul Mensah im ersten Vorbereitungsspiel hat dann einen Kreislaufzusammenbruch gehabt.
Ich glaube, insgesamt dann, zu wenig getrunken auch in der Vorbereitung.
So genau, das war so eine Geschichte, wo dann, ja, nicht so gut war, glaube ich, die Nierenfunktion hat ganz gegeben dann danach, also auch erst spät dann gestartet wieder. Den Joao Luis, den wollen wir auch nicht vergessen, der sich zum zweiten Mal die Achillessehne gerissen hat unter kuriosen Umständen. Der Sportdirektor Schösswender rutscht am Spielplatz aus. bricht die
Kuriositäten noch und nöcher.
Aber das zumindest war jetzt der letzte Schlusspunkt sozusagen, dass das jetzt wirklich alles gut ist. Jetzt muss noch der Joao Luis zurückkehren, dann glaube ich, ist das wirklich alles gegeben wieder bei Blau-Weiß mit der Verletzungsgeschichte.
Ja, hoffen wir, dass sich dahingehend natürlich, dass dann alles positiv gestalten wird. Alfred, jetzt haben wir aber schon gesprochen über Trainer Gerald Scheiblener, zumindest haben wir ihn kurz erwähnt, war auch so eine Geschichte, etwaige Vertragsverlängerung, jetzt ist alles geklärt, also die drei Hauptentscheidungsträger bei Blau-Weiß-Linz, da wurde der Vertrag verlängert. Wer war der Wichtigste davon, wenn ich dich jetzt so ganz offen und ehrlich frage?
Verstehe ich nicht, diese Frage.
Peschek, Schösswender, Scheiblener.
Scheiblener war der Wichtigste natürlich. Der muss ja zustimmen, dem Vorschlag.
Ja schon, aber wer war der Wichtigste? Hat es ja auch Diskussionen gegeben. Wie wichtig war allgemein die Vertragsverlängerung von Gerald Scheiblener? Inwiefern verbindest du ihn auch mit Aufstieg? Ja, jetzt Kampf um die Top 6. Ist ja unglaublich, was der Verein in so kurzer Zeit alles erreicht hat.
Das ist vollkommen richtig. Und ich sage es und habe das schon öfters gesagt. Wir haben mittlerweile in Österreich eine Trainergarde, die kann sich wirklich zeigen lassen. Ja, ein Peter Backhult hat 3 Jahre lang einen Verein in die Meistergruppe geführt mit mindesten, sage ich mal, Voraussetzungen. Blau-Weiß ist aufgestiegen, man hat einen wichtigen Spieler verloren mit Matthias Seidel und trotzdem hat man einen Weg gefunden, dass man heuer unter die Top 6 kommen könnte. Heißt also, dort gibt es einen Plan, der realisiert wird, auch mit relativ geringen Möglichkeiten. Wenn ich vergleiche mit, was Lask an Möglichkeiten hat oder Rapid und Salzburg, also auch vor allem finanzieller Natur. Was mir bei Blau-Weiß besonders gefällt, und da ist natürlich der Trainer ein ganz entscheidender Mann in diesem Zusammenhang, ich habe den Eindruck, dass das Team von Blau-Weiß eine geschlossene Einheit darstellt, ohne irgendwelche Kalamitäten zwischen den Spielern. Ja, das hat es in der österreichischen Liga in der Vergangenheit ein paar Mal gegeben, Stichwort Salzburg oder Lask. Nein, beim Lask scheint mir die Kabine vollkommen positiv gestimmt.
Blau-Weiß Linz oder Lask, weil du jetzt Lask gesagt hast.
Habe ich Lask gesagt?
Nein. Ja, aber
Blau-Weiß meinte ich. Der LASK hatte diese Probleme und wir wissen ja, was Markus Schopp gemacht hat im Winter und hat versucht, da anzusetzen. Und bei Blau-Weiß sehe ich einfach, ähnlich wie es jetzt die Austria und der Grund, warum die Austria so erfolgreich ist, genau das auch der Fall ist, die Kabine ist eine Einheit. Und das realisiere ich auch bei Blau-Weiß. Wenn du das Team siehst, wie die einer für den anderen da sind und keiner stellt sich besonders hin und sagt, ich bin der Größte, Stichwort Ronny Waldo, der immerhin der Schützenführende ist in Österreich, bei Blau-Weiß-Linz spielend. Ja, das muss ja mal den anderen auch zu denken geben. Dann sagt mir, ja, der Mann profitiert ja auch von seinen Mitspielern, unter anderem auch von Thomas, weil Thomas hat doch 4 Assists schon gemacht für den Abschluss, unter anderem auch für Ronny Waldo. Also unterm Strich, Thomas, und vielleicht gibst du mir recht, ihr seid von der Einheit her ein Vorzeigeverein. Und das schafft der Trainer. So eine Stimmung, so eine Ideologie, so ein Zusammenhalt, das geht vom Trainer aus, oder?
Ja, wir sind eine super Einheit, muss ich ehrlich sagen. Also die Kabine ist wirklich top und bei uns weiß jeder, was er zum Tor hat und bei uns spielt jeder die Mannschaft hinten an und das ist einfach schon sehr, sehr viel wert und deswegen ist auch die Trainingseinstellung wirklich, wirklich sehr top und deswegen kann man dann gemeinsam als Mannschaft eine Siege feiern, weil allein kann schwierig werden, Fußball Siege feiern.
Ja, und was zeichnet für Sie Gerald Scheiblehner aus? Ist es dann auch seine, das hören wir immer öfters, diese Empathie, die es auch braucht, heutzutage als Cheftrainer auf Spieler einzugehen, die Kommunikation, was zeichnet ihn Ihrer Meinung nach aus? Weil das ein absoluter Fußballfachmann ist, das steht völlig außer Frage.
Ja, es zeichnet einige Sachen aus, aber ich finde halt, er kann der Mannschaft einfach sehr gut vermitteln, was ihm wichtig ist und was was wir als Mannschaft da müssen, dass wir erfolgreich sind und wenn wir das dann umsetzen, dann ist er oft der Fall, dass dann das genauso eintritt. Und ich sage, er hat einen klaren Plan, er hat klare Dinge, was er vorgibt und in dieser Range muss man sich einfach verhalten und für ihn sind auch immer die Trainingswochen sehr, sehr wichtig und sehr entscheidend auch fürs Wochenende. Und das ist dann halt einfach das, was er uns die ganze Woche mitgibt, dass man das dann am Matchtag dann am Point liefern können.
Ja, Michi, jetzt ist es so, Gerald Scheiblehner hat bei Blau-Weiß Linz einen auslaufenden Vertrag verlängert. Natürlich, die Fans hoffen, dass er noch so lange wie möglich beim Verein bleibt. Es sei aber auch die Frage an dieser Stelle erlaubt, was traust du ihm noch zu in seiner Trainerkarriere? Für welche Aufgaben ist er vielleicht noch bestimmt?
Ja, auch da sind wir wieder im Bereich des Kaffeesud lesen. Ja, natürlich hat er jetzt einmal den Vertrag verlängert und keiner weiß, was im Sommer passiert. Das wissen wir auch in diesem Geschäft, wie schnell das geht, weil Fakt ist ja auch, dass wir alle mitbekommen haben, was da los war im November mit Zürich etc. und ja auch es weitere Gerüchte gab schon zuvor. Das, was ihn aus meiner Sicht auch auszeichnet, eh auch schon, was der Thomas angerissen hat, die Kommunikationsfähigkeit, die er einfach besitzt. Ja. Ich traue mir, oder das ist bestimmt so, jeder Trainer, der da arbeitet, der kennt sich ja aus. Der kennt sich ja fachlich aus beim Kicken. Das weiß doch jeder, ja. Sag jetzt mal. Da sind alle de facto gleich. Ja. Aber die Kunst ist ja das dann doch, diese Kommunikationsfähigkeit zu haben, ja, und nicht nur an die Spieler zu vermitteln, du musst ja auch mehrere Dinge bedienen, mehrere Parteien. Du hast ja dein Trainerteam, das du handeln musst. Du hast Sponsoren, die du handeln musst, du hast die Vereinsverantwortlichen, die du handeln musst, du musst die Medien handeln, du musst die Fans handeln. Und das beherrscht er aus meiner Sicht enorm. Ja, und das macht dann, finde ich, auch einen Unterschied zwischen am guten Trainer und am sehr guten Trainer, wo es ja dann auch noch weitergehen kann. Also aus meiner Sicht kann es natürlich weitergehen. Ja? Aber ich glaube auch, dass es schon etwas sehr, sehr Verlockendes sein muss, dass er das verlässt. Denn als Linzer, der die Familie da hat, einen Bundesligisten zu betreuen, wo es immer stetig nach oben geht, ja, da muss man schon sehr viel hergeben. Also da muss schon etwas sehr viel Besseres kommen.
Ja, und wer weiß, vielleicht geht's ja dann ab in die Europa League mit Gerald Scheiblehner und Blau-Weiß Linz in der nächsten Saison. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Einer, der das schon erreicht hat, Oliver Glasner, einer ihrer ehemaligen Trainer, Thomas. Natürlich kommt jetzt auch die Frage, war er vielleicht so einer der wichtigsten Trainer in ihrer bisherigen Karriere? Möchte dabei natürlich auch nicht Hans Haie, glaube ich, vergessen. Den hatten sie beim TSV Neumarkt. können wir dann auch noch vielleicht darüber sprechen. Aber Oliver Glasner, wie wichtig war er in Ihrer Karriere? Haben Sie auch noch Kontakt mit ihm?
Also er war sehr, sehr wichtig. Er hat mich damals aus der zweiten Liga geholt und er ist einfach so ein sehr, sehr guter Trainer und der hat uns als Mannschaft damals so gut da und jeden einzelnen Spieler und er hat mich ja da sehr weiterentwickelt, das muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, wirklich ein sehr, sehr guter Trainer. Und wir haben ab und zu noch Kontakt, natürlich, wenn er Erfolge hat, dann schreibe ich ihm und dann meldet er sich und das passt so. Und bin wirklich auch dankbar, dass ich unter ihm spielen noch dürfen, weil er mir einfach sehr viel mehr für meine ganze Karriere gebracht hat.
Ja, und wen würden Sie dann noch so in diesem Bereich sehen? Weiß gar nicht, können Sie alle Trainer aufzählen, unter denen Sie bislang gespielt haben? Ich habe mir ein paar notiert, Valerian Ismail zum Beispiel, Dominik Thalhammer, Klaus Schmidt, jetzt bei der AS Monaco Co-Trainer von Adi Hütter, Andreas Wieland, Didi Kübauer, Peter Schöttl, Sie waren ja auch in Grödig, eben Thomas Sageda. Hätten Sie da jetzt noch auf irgendwen vergessen?
Nein, von jedem Trainer hat man einfach immer was mitnehmen können. Weil zum Beispiel von Valerian Ismail einfach seine Siegermentalität, die war unglaublich und die hat er uns als Mannschaft einfach auch so übertragen können, wo wir einfach gewusst haben, ja, egal gegen wen wir spielen, wir sind besser. Und das war einfach so ein bisschen so das Bayern-Gehen, was er uns da weitergebracht hat und so konnte ich jetzt über jeden Trainer einfach sagen, wo er mich weitergebracht hat. Und natürlich, jeder Trainer ist anders, jeder Trainer hat andere Denkweise, jeder Trainer oder andere Kommunikationsweise, aber wie der Michi schon gesagt hat, es kennt sich jeder Trainer aus, aber vielleicht kann es auch nicht jeder so ganz umbringen.
Ja, einer, der das sicherlich gut rüberbringen kann, ist Alfred Tata. Jetzt habe ich da ein paar Trainerkollegen aufgezählt. Du hast leider niemals Thomas Geuginger trainieren dürfen. Wie gerne hättest du ihn trainiert? Weil ich habe da vorher schon rausgehört, vom Spielertypen her taugt er dir extrem. Und jetzt noch auf die ganzen Namen, die ich da erwähnt habe, wer ist da für dich so der besonderste Alfred? Wahrscheinlich Oliver Glasner auch bei Crystal Palace jetzt in der Premier League, oder?
Ja, zunächst zum Thomas selber. Schau her, ob du erfolgreich bist als Trainer, hat mehrere Komponenten, die du haben musst. Das eine ist natürlich, du brauchst alle diese Eigenschaften, die wir gerade auch über Scheiblen aufgezählt haben, von taktischem Konzept, von der Art und Weise, wie er die Mannschaft coacht, wie er dann als Persönlichkeit auftritt, die berühmten drei Säulen natürlich auch, wie ein Trainer erfolgreich ist. Aber am meisten bist du trotzdem abhängig von den Spielern, ja, weil noch einmal, am Ende ist ja das, was auf dem Spielfeld passiert, dem Spieler geschuldet. Ja? Ob er eben den Haken im richtigen Moment macht, ob er im richtigen Moment einen Raum schließt, etc. etc. Das heißt, der Erfolg, der sich am Ende einstellt, hängt natürlich vom Trainer ab, aber vorwiegend aus meiner Sicht von den Spielern. Da glaube ich, dass der Thomas einer gewesen wäre, wenn ich sein Trainer gewesen wäre, der hätte mir zum Meistertitel geholfen.
Boah, eine starke Aussage. Weiß nicht, wie Thomas Geuginger das sieht. Wahrscheinlich ähnlich, oder weiß ich nicht.
Kann sein.
Ja, kann sein.
Und zu den anderen Trainern, die du vorhin genannt hast, ich habe auch Berührungspunkte mit Oliver Glasner. Ich war sein Trainer damals bei Ried. Und damals hatte man schon erkannt, dass er ein äußerst strategischer Spieler war. Also dass er das Spiel selber gesehen hat, wie er es dann auf dem Spielfeld umgesetzt hat, da hast du gemerkt, der hat einen anderen Blick auf den Fußball. Und das macht er mittlerweile ganz großartig in den höchsten Bereichen. Premier League gehört er dazu. Und ich sag's ganz offen und ehrlich, ich wäre lieber umgekehrt der Spieler unter ihm als Trainer gewesen, als jetzt der Fall war, dass ich sein Trainer war und er mein Spieler.
Ja, wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, aber natürlich beeindruckend die bisherige Karriere, sowohl als Spieler, aber vor allem dann auch als Trainer von Oliver Glasner. Thomas, Sie haben ja auch beim SV Grödig in der Bundesliga gespielt, 32 Mal damals. Wie gern denken Sie an diese Zeit zurück? Ich sage es jetzt im positiven Sinn, das war eine verrückte Geschichte damals mit Christian Haas, der den Verein da bis in die Bundesliga gebracht hat, auch große Erfolge gefeiert damals, dürfen wir nicht vergessen. Christian Haas hatte auch die Vision, der SK Rapid kommt mit dem Bus angereist, das ist dann alles Wirklichkeit geworden. Wie gern denken Sie an diese durchaus positive Zeit zurück?
Ja, sehr gern, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ja davor eigentlich in der Regionalliga gespielt und habe dann die Chance bekommen, bei Grödig Bundesliga Luft zu schnuppern. Und es war schon auch für mich auch alles ein bisschen surreal, wenn man so in der Regionalliga dann in die Bundesliga kommt und dann auch in 2 Jahren gar nicht so wenig Einsätze gehabt hätte. Natürlich hätte man als Spieler vielleicht auch mehr erwünscht damals, aber es war einfach. Es war schon eine coole Zeit und vor allem für mich als Salzburger, wenn man dann da einfach dort daheim Bundesliga spielen kann, war einfach schon eine coole Zeit. Natürlich war es dann bitter, wie wir dann im zweiten Jahr abgeschieden sind, aber es war schon ein cooler Verein und es war schon einfach eine coole Herausforderung für mich, einfach auch, wenn man von der Regionalliga kommt und dann einfach 2 Ligen drüber einfach auch sein Können unter Beweis stellen kann.
Gibt es noch irgendeine Geschichte, an die Sie besonders gerne zurückdenken beim SV Grödig? Oder würde das hier jetzt den Rahmen sprengen?
Ja, war jetzt auf die Schnelle, das fällt mir gar keine ein, muss
Weiß
ich
in
ehrlich sagen.
Ordnung. Ist okay, aber weil Sie gesagt haben, Regionalliga West haben Sie gespielt beim TSV Neumarkt. Sie waren ja nie in einer Akademie. Hat Ihnen das vielleicht am Ende sogar geholfen, weil ich vorhin auch gesagt habe, dieses Intuitive, möchte jetzt gar nicht sagen, dass Akademien schlecht sind, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Aber für Sie selbst, die Erfahrung, die Sie gemacht haben und die Erfahrungswerte, die Sie gesammelt haben, war nicht immer der einfachste Weg, haben Sie auch gemeint.
Na, war natürlich nicht der einfachste Weg und ich habe, glaube ich, in jeder Liga gespielt in ganz Österreich. Also das können auch nicht viel behaupten. Aber natürlich, es war schon ein sehr, sehr schwieriger Weg, aber es war eine sehr schöne Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals eine Lehre angefangen und habe 40 Stunden ganz normal gearbeitet und bin dann am Abend ins Training gegangen in der Regionalliga und habe dann am Wochenende nur Spiele gehabt in Vorarlberg aber es war natürlich nicht der einfachste Weg, aber ich habe schon immer in meinen Hintergedanken gehabt, was ich haben will und habe auch dafür sehr, sehr viel da. Aber damals immer Zusatzeinheiten gemacht und aber der Spieler bin ich, glaube ich, schon dadurch geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch mit 15 dann im Herrenbereich gespielt. Und ja, man lernt sich einfach auch durchzusetzen. Aber ich sag, es hat jeder Weg hat sein Für und Wider und genauso hat auch der Weg seine Sachen, was vielleicht dann nicht so positiv sind, aber auch für mich, glaube ich, war es gut, dass ich in keiner Akademie war.
Ja, finde ich perfekt zusammengefasst, Michi. Wie schön und wie wichtig sind solche Geschichten wie jene von Thomas Geuginger? Jetzt haben wir es gehört, Lehre anfangen bis zum österreichischen Nationalteamspieler. Also, das ist ja ein Traum, ich will jetzt nicht sagen Alfred, um Gottes Willen, nicht der American Dream, aber du lachst eh. Michi, wie wichtig sind solche Geschichten im Fußball? Auch heutzutage natürlich noch.
Ja, natürlich, das sind halt die schönen Geschichten, die er ausmacht. Und genau über solche Spieler reden wir ja auch dann des Öfteren und auch gerne, weil diese Spiele ja dann auch irgendetwas Besonderes halt einfach auch an sich haben. Ja. Wie du meinst, der Marco Grüll hat ja de facto dieselbe Geschichte. Ja. Und gibt es ja noch weitere Beispiele. Also das macht sie dann auch irgendwie aus, wie oft gibt es die Diskussion, kannst gerne mit dem Andi Herzog führen, dass genau diese intuitiven Kicker, die Käfigkicker etc. einfach verloren gehen. Ja. Und wie gesagt, Hut ab vom Thomas, was er erreicht hat. Und genau, also spielt tragende Rolle, hat eine super Karriere jetzt schon gehabt. Ja, und egal, was da noch kommen soll. Und er ist, wie gesagt, auch jetzt bei Blau-Weiß einfach in einer großen Leaderrolle, die er so auch noch nie gehabt hat. Ja, als Königstransfer, glaube ich, bist auch noch nie betitelt worden. Und das sind jetzt auch einfach aufgrund seines Alters dann schon andere Fähigkeiten, die jetzt auch wieder einfach gefordert sind von ihm. Und er hat ja auch sozusagen, hat man auch gehabt, ja, okay, er kann vom Trainer zugestattet mal 2, 3 schlechte Partien haben, aber er gibt, solange er sozusagen seine Fähigkeiten am Platz bringt und eben beißt und rackert, ist alles gut. Ja. Und ich glaube, das tut ihm selbst auch gut zu wissen, dass er dieses Vertrauen einfach hat, das, was ihm in Osnabrück gefehlt hat oder eben auch zuletzt beim LASK. Ja. Und nur so kann er liefern, glaube ich auch. Ja. Und das ist auch für ihn enorm wichtig, so ein Vertrauen zu spüren. Ja.
Ja, Michi, weil du es gesagt hast, was noch kommt bei Thomas Geuginger in seiner Karriere, sind wir natürlich gespannt. Im März wird er 32 Jahre alt, beziehungsweise jung, sage ich Alfred. Ich darf das sagen. Ich sage jetzt mein Alter nicht. Dein ist auch nicht, Alfred. Aber was glaubst du, kommt noch in der Karriere von Thomas Geuginger? Wir da jetzt bis zum Karriereende noch bei Blau-Weiß Linz spielen, werden wir ihn natürlich dann auch noch fragen. Aber was ist deine Vision?
Ja, wir sehen ja immer, dass das Alter mittlerweile ja eine geringe Rolle spielt. Ronny Waldo ist ja schon 35, glaube ich, oder, Michi?
So ist es, ja.
Eben. Und führender Schützenliste. Ulmer hat gespielt, bis er 39 war, etc. Da gibt es etliche Beispiele. Der Hauptgrund ist, dass diese Spieler, auch wenn sie ein vorgerücktes Alter haben, höhere 30 fast, noch immer Qualität haben und die dann auch auf dem Spielfeld zeigen. Ja? Also nicht nur verstecken, sondern wirklich, dass sie es alle sehen, ich kann noch was und ich will noch was. Und wenn ich den Thomas richtig einschätze, dann kann es aus seiner Sicht heraus, aus meiner Sicht heraus, bei ihm noch 3-4 Jahre weitergehen und vielleicht noch international auch mit Blau-Weiß Linz.
Ja, oder dann auch, also Ihr Vertrag bei Blau-Weiß Linz läuft ja noch bis Sommer 2026. Und dann stellt sich natürlich die Frage, haben Sie jetzt mit dem Kapitel Ausland, Thomas, ganz abgeschlossen, oder ist das schon etwas, wo Sie sagen, wenn das passende und richtige Angebot kommt, im Fußball wissen wir ja nie, wohin sich das Ganze entwickelt. Wäre das schon noch etwas, was Sie reizen würde? Oder haben Sie damit abgeschlossen?
Nein, abgeschlossen aber nicht damit, aber es muss einfach passen. Für jede Seite von vor allem für mich muss einfach ein gutes Gefühl haben. Und wenn ich sage, ich hätte jetzt ein gutes Gefühl, dann würde ich es mir überlegen. Aber das ist wieder, wie der Michi vorher schon gesagt hat, sehr viel Kaffee so gelesen. Ich bin jetzt gerade in dem Moment glücklich, so wie es ist. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich fühle mich körperlich gut, muss nie Trainings aussetzen, kann jedes Training machen, und fühle mich auch noch nicht so alt, so wie ich bin. Also, und deswegen bin ich so zufrieden, wie so wie es derzeit ist.
Ja, und Sie sind auch überhaupt nicht alt, sondern jung. Michi, bitte.
Ja, vor allem ist ja beim Thomas eine andere Komponente hinzugekommen, die vielleicht das Denken über das Ausland ja auch noch verändert. Herzlichen Glückwunsch, Thomas, zur Tochter.
Danke.
Na, bitte.
Genau. Herzlichen Glückwunsch. Daher ist ja, glaube ich, die Nähe ja auch nicht so schlecht. Linz-Salzburg und war ja auch ein Faktor, warum du dich dann für Blau-Weiß-Linz entschieden hast und nicht für andere Vereine, wo es ja auch Angebote gab in Österreich. Das war ja auch im Sommer ein längeres Warten ja auch bei dir und genau. Entscheiden.
Genau.
Ja, aber wie sieht's aus? Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was den Schlaf betrifft, da sind Sie schon auch ausgeruht und fit für Blau-Weiß-Linz.
Ja, es ist ja erst vier Tage her, also von dem her bin ich jetzt noch ausgeruht.
Ja, kommt noch einiges auf Sie zu, darf ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, aber es ist eine wunderschöne Zeit, das macht man sehr gerne als Elternteil.
Nütze es aus, dass du im Hotel schlafen darfst, wenn du möchtest.
Oh, genau. Ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht, Alfred natürlich schon längst. Möchte jetzt noch gegen Ende des heutigen Podcasts die eine oder andere Frage von Fanseite noch unterbringen, weil wir jetzt auch schon sehr viel über den LASK und Blau-Weiß Linz gesprochen haben. Natürlich gab es von einem Fan die Frage, Thomas, an Sie, wer hat die besten Fans, der LASK, Blau-Weiß Linz oder Osnabrück?
Ich sage, jede Fans sind gut, aber jetzt muss ich sagen, Blau-Weiß, und das ist...
Gute Antwort.
Und es ist für mich einfach derzeit so, jeder, der was mich kennt, weiß, ich gebe immer alles und gebe zu jeder Sekunde alles und man muss einfach auch dann, ich habe einfach auch damals einsehen müssen, dass ich einfach auch nicht mehr gebraucht werde dort und dann und jetzt ist so, wie es, und jetzt werde ich gebraucht und deswegen ist so das meine Entscheidung.
Wissen Sie, mit wem Sie die meisten gemeinsamen Spiele absolviert haben? Ich glaube sogar in Ihrer Karriere, wenn ich da richtig nachgesehen habe. Auf wen tippen Sie?
Boah, mit wem habe ich die meisten
Spiele? Ehemaliger Spieler des LASK. Jetzt in Griechenland tätig. Jetzt habe ich eh schon viel gesagt.
Dann Peter Michert.
Ja, und haben Sie noch Kontakt mit ihm oder mit anderen Spielern, die damals auch diesen Stamm beim LASK gebildet haben? Waren ja doch einige.
Ja, mit einigen, also Reinhold Ramsdorf, Philipp Wiesinger und Alex Schlager gehören eigentlich zu meine besten Freunde auch. Und mit denen habe ich auch regelmäßig Kontakt und mit dem Betsy habe ich auch hin und wieder Kontakt und auch mit Felix, mit Lockenheader. Also von dem her, wir sind so schon im Auto-Austausch, weil wir haben einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gemeinsam gehabt und einfach die Zeit gemeinsam war sehr, sehr schön und wir haben da auch sehr viel Erfolge gefeiert, was uns auch damals international vor allem nicht viel Zutrauen haben. Und wir haben da einfach als Team so gut performt. Und deswegen war das auch schon einfach auch Bis jetzt muss ich ehrlich sagen, die schönste Zeit von meiner Karriere.
Ja. Was hatten die gesagt, wie du geschrieben hast? So, ich unterschreibe blau-weiß wieder.
Die meisten haben mich verstanden, weil ich die Gründe einfach auch gehabt habe. Und deswegen gibt es da jetzt eigentlich wenig Sinn.
Schöne Grüße an die von Ihnen genannten Spieler. Und der eine oder andere ist ja auch noch in der österreichischen Bundesliga bei einem anderen Verein tätig. Reinhold Rampke zum Beispiel oder auch Verteidiger Wiesen, Philipp Witzinger. Und noch abschließend, Moment der Wahrheit, Thomas, wer schafft es in die Meistergruppe? LASK, Rapid, Blau-Weiß Linz, 2 aus 3? Also eine Mannschaft ist ja klar für Sie.
Ja. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, Blau-Weiß und LASK.
Na bitte, das ist eine Ansage, Alfred, oder? Und ich frage dich jetzt gar nicht, weil dann werden die LASK-Fans noch etwas nervös und denken sich, um Gottes Willen, wenn Alfred jetzt sagt, wir schaffen es, oder der LASK schafft es neben Blau-Weiß Linz in die Meistergruppe, du weißt, worauf ich hinaus
will. Ich weiß, worauf
ich hinaus will. Ja. Das leidige Thema.
Ich stelle mir nur das Wochenende vor, mit Anpfiff und sozusagen die Art und Weise, wie Teams dann reagieren vielleicht auf andere Spielstände in den Stadien.
Wird auch interessant.
Blödes Beispiel. Dem Blau-Weißen genügt ja ein Unentschieden, sollte Sturm gegen den LASK in Führung gehen. Oder auch Rapid hat man ja auch das Direkte gewonnen.
Den Punkt habe ich noch gar nicht erwähnt, Verzeihung, Alfred, um das noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären. Bei Punktegleichheit, also wenn LASK, Rapid und Blau-Weiß-Linz alle drei am Ende die gleiche Anzahl an Punkten haben, ist möglich, 31 Zähler, dann werden Blau-Weiß-Linz und der LASK vorgereiht, weil sie die direkten Duelle gegen den SK Rapid für sich entscheiden. Ja, das ist das, glaube ich, was du meinst.
Ja, ja, ich meine es eher dann, wie das Team vorbereitet wird auf verschiedene Szenarien. Weil zum einen kannst du sagen, boah, es läuft jetzt gut in den anderen Stadien für uns, die Spielstände sind positiv für uns, jetzt müssen wir verwalten, weil es genügt uns vielleicht das Unentschieden. Anders gesagt, gegen die anderen in Führung muss man ja auch nachlegen, in der Hoffnung, dass dort wieder etwas geschieht mit einem Unentschieden. Das heißt, es hat dieses Duell der drei hat so viele Facetten taktischer Natur, dass man ganz konkret in dieser Trainingswoche, Thomas, nehme ich an, dass ihr das auch bearbeiten werdet, Spielstand so, wir müssen jetzt schauen, dass wir ein Tor machen. Spielstand so, wir müssen schauen, dass wir jetzt keines kriegen, etc. etc. Also da sind so viele Aspekte dabei. Also die Trainer, die hier involviert sind, beeidigt nicht, die Spieler aber schon.
Na bitte, Thomas, und Sie freuen sich darauf und Ihr Trainer bereitet Sie auf alle Eventualitäten vor, wie jetzt Alfred Tater noch erwähnt hat.
Ja, hoffen wir's.
Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf den großen Showdown am Sonntag in der Admiral-Bundesliga-Kampf um die Meistergruppe. Wir freuen uns alle schon sehr darauf und damit danke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde für die äußerst interessante Unterhaltung. Vielen Dank an Thomas Geuginger fürs Zeitnehmen. Und natürlich alles Gute an Sie und Ihren Verein für die kommenden Aufgaben. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt, was sich da noch alles ereignen wird. Also vielen Dank fürs Dabeisein.
Danke.
Ja, und ebenfalls danke fürs heutige Dabeisein an Alfred und Michi. Schön war es mit euch. War ein sehr schöner Podcast, wie ich finde.
Ja.
Pfiat euch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am Mittwoch gibt es die weiteren Rückspiele im Champions League Achtelfinale. Bei uns auf Sky sehen Sie 3 der 4 Begegnungen live und exklusiv. Und einen Tag später geht es mit dem Super Donnerstag und der Europa League Conference League weiter. Auch da haben wir bis auf ein Match alle weiteren Begegnungen für Sie im Angebot. Und am Sonntag, da folgt dann der finale Showdown im Kampf um die Meistergruppe. Alle 6 Spiele der Admiral Bundesliga starten dabei um 17 Uhr. Das war es von der heutigen Episode. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich erfreulichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.